584. Mal herzlich willkommen zum Snipper. Wir sind hier direkt in Venice Beach und bevor wir jetzt gleich wieder ein paar Wellen surfen, werden wir noch ein paar Verbrecher für euch jagen und den Film Once Upon a Time in Venice besprechen. Mit mir hier, der kleine Hund, das ist der Robert Krüger.
Ruff, 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 ruff. Und mein Partner, der Shaper von der lokale Shaper, der hier seinen Namen hat, das wäre dann John Stefan Lisbeth Goodman.
Yeah. The Shaper, the Loisel.
Der Alois.
Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Im Sneak? Mehr als einmal. Mehr als einmal.
Ja, okay, gut.
Der Shaper Alois.
Hast du den Film mal irgendwann wieder gesehen? Oder gefunden? Oder?
Nee.
Also manchmal ist ja so, dass man dann auf YouTube oder so
sowas drüber findet. Stolpert. Ja, nee.
Wüsstest du, wie der heißt?
Aus dem Kopf jetzt auch gerade nicht.
Alois der Shaper? Ja. Naja.
Egal.
Gibt es noch eigentlich dieses Surfing-Festival?
Ja, das gibt's noch. Echt? Ich glaube schon.
Cool. Könnte man ja mal wieder hingehen.
Sollte man vielleicht sogar.
Wir müssten nur überhaupt mal wieder ins Kino gehen. Pappnasen, echt wir. Aber immerhin haben wir es geschafft, einen Film zu schauen. Also du hast ihn ganz geschaut, ich habe ihn zum Teil geschaut. Es geht um Once Upon a Time in Venice. Worum geht es?
Ja, wir haben die Hauptrolle gespielt von Bruce Willis. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich diesen Film angeklickt habe, weil ich mir dachte, ach, ich mag Bruce Willis, ich gucke den gern und das sieht irgendwie nett aus. Er ist ein Privatdetektiv, der ja kommt so durch, hat so den einen oder anderen Auftrag und wurschtelt sich so rum. Und er hat einen kleinen Hund und jetzt gibt es gewisse Fügungen, die dafür sorgen, dass sein Hund geklaut wird. Gar nicht direkt ihm, es gilt gar nicht ihm die ganze Aktion. Es ist irgendwie so ein paar Leute, die steigen bei seiner Nichte, irgendwie da bei seiner, was ist das? Bei seiner Schwester in die Bude ein, die Nichte wohnt da auch und räumen das da aus und nehmen sogar den Hund mit. Und die Jungs, die den geklaut haben, hat er relativ schnell dingfest gemacht, aber der Hund, so wie der MacGuffin in diesem Film, der wird scheinbar immer von Gangster zu Gangster weitergereicht und immer wenn er einem Gangster habhaft wird und den dann fragt, wo sein Hund ist, dann erklärt er ihm, dass er den Hund irgendwie weiter vertickt oder weitergegeben hat oder irgendwer hat ihn mitgenommen oder sonst irgendwas. Mhm. Jedenfalls hüpft der Hund immer irgendwie so ein Gangster weiter vor ihm her als die er gerade fängt. Und das ist so der Hauptbeweggrund in diesem Film. Er muss diesen Hund wiederbekommen und im Laufe dessen natürlich durch diverse brennende Reifen springen. Also es gibt da noch einen Sideplot, wie er irgendwie wieder an das Haus seiner Eltern kommen könnte. Und er braucht irgendwie Geld, um irgendwen zu bezahlen, damit er ihm die Informationen und so weiter. Und dann hat er die Geldleute, von denen er sich das Geld geliehen hat, am Hacken und so weiter und so weiter. Also man kann sich das so vorstellen, wie das so abläuft, wenn man in so halbseidenen Zirkeln unterwegs ist und da versucht, Verstrickungen zu entstricken und eben den Hund wiederzubekommen. Mhm. Das Ganze
sich mit falschen Gangstern anlegt.
Ja, genau. Das Ganze ist gemacht als, wie soll man sagen, also als Action-Komödie, würde ich mal sagen. Und lustigerweise sehr unbrutal. Also bis kurz vor Schluss dachte ich, es gab keinen einzigen Toten, es gab keine einzige richtige Schießerei, bei der Leute ernsthaft getroffen und schwer verletzt wurden oder tot sind. Ganz gegen Ende bricht der Film für eine Szene mit diesem Vorsatz, aber ansonsten ist es fast wie in so alten A-Team-Folgen.
Viel Geballer und
beziehungsweise, naja, dann hinkt der Vergleich vielleicht ein bisschen, weil es wird tatsächlich fast gar nicht geballert. Es wird immer eher geschlagen, also wird sehr viel geprügelt.
Okay.
Der Film macht einen auf harte Nuss und es werden immer Waffen gezogen und aufeinander gerichtet und so und es wird sich so angemeckert und so, aber im Endeffekt bleibt er dann doch sehr, sehr harmlos und sehr FSK, weiß ich nicht, 12 oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie er eingeordnet ist, aber würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Vielleicht nicht mit der letzten Szene da am Ende, aber...
Die können wir ja wegschneiden.
Ja, so ungefähr. Ja, und der ist halt ziemlich gut besetzt. Also das war auch was mich da hingezogen hat. Wir haben Bruce Willis in der Hauptrolle, wir haben John Goodman, der spielt einen Shaper, da hat er so einen Surfladen und ist so sein Kumpel irgendwie und der hat durch eine Scheidung verliert er da irgendwie Teile von seinem Hab und Gut und ist deshalb so ein bisschen, dem ist so ein bisschen alles egal und er hilft dann halt mit und so ein bisschen der Comic Relief Charakter und Famke Janssen haben wir noch in der Nebenrolle, spielt seine Schwester. Also es sind so immer mal Gesichter, die man schon mal gesehen hat und mit John Goodman und mit Bruce Willis ja auch zwei veritable Stars in diesen beiden Rollen. Und da dachte ich, ja, kannst du mal machen. Im Endeffekt, der ist ganz nett. Ich hätte ihn gerne auf Englisch gesehen, es gab ihn aber nicht auf Englisch.
Das muss ich ja sagen, ich habe ihn gestern Abend angefangen und dann so, auf Deutsch? Nee, warte, schalt um. Oh nee, geht nicht. Oh nee, da habe ich jetzt keine Lust. Obwohl ich die Stimme, das ist mir gestern aufgefallen, die deutsche Stimme von Bruce Willis finde ich echt cool. Also die mag ich.
Ja, Manfred Lehmann macht das einfach nach wie vor sehr, sehr gut. Ja,
also das ist wirklich richtig gut. Das ist echt sehr schön. Aber irgendwie, nee, ich habe mich echt krass dran gewöhnt. Also war mir gar nicht so bewusst, wie sehr man sich da doch dran gewöhnen kann, Filme auf im O-Ton zu schauen.
Ja, es ging mir genauso. Ich war da nur auch genau wie du irgendwie zumindest ein bisschen versöhnt, als ich gemerkt habe, dass Bruce Willis seine Standard-Synchronstimme hat und da nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, der keine Zeit oder nicht genug Geld oder was auch immer hatte und dann nochmal irgendwie eine blöde Stimme oder so ist, dann hätte es mich noch mehr geärgert. Insgesamt, dadurch, dass der Film so seicht bleibt, was die Gefahrensituation angeht. Also die Drogengangster sind alle nicht so richtig böse. Man einigt sich dann immer irgendwie und die sind immer irgendwie alle dann doch so ein bisschen cool und die Fallhöhe bleibt immer recht niedrig. Es ist irgendwie ein bisschen lustig, aber auch nicht so richtig. Und es plätschert so dahin. Der Film meint alles nicht so richtig ernst und das macht es dann am Ende zwar nett, aber auch zu einem Problem irgendwie, finde ich. Also es funktioniert nicht so richtig gut. Und irgendwie auf eine Art war der mir sympathisch, aber irgendwie auf eine Art ist der auch so ein einer, den du sofort wieder vergisst. Und der,
okay. Also, ja, Kritiken lesen sich ja ähnlich. Also irgendwie so schlechteste Bruce Willis, total langweilig, 2 Punkte und so.
Ja, okay, ich habe die Kritiken noch gar nicht gelesen gehabt. Eine lustige Geschichte fand ich diese Nummer mit diesem Immobilienmakler, der ein Problem mit einem Graffiti-Sprayer hat. Das ist einer der Side-Plots, die Bruce Willis da für ihn noch lösen soll. Denn seine Häuser werden immer von einem Graffiti-Sprayer mit sehr elaborierten Kunstwerken besprüht, die den Immobilienmakler in sehr unvorteilhaften Positionen, teilweise sexuell extrem explizit, zeigen. Und die sind künstlerisch wirklich wertvoll. Also sie sind halt hochgradig explizit und extrem unter der Gürtellinie und wie gesagt, geringschätzend das ist noch sehr untertrieben, das Wort, dem Immobilienhai gegenüber. Und das wurmt den natürlich und er will herausfinden lassen, wer das ist und den Ding festmachen lassen, diesen Sprayer. Und ja, diese Bilder sind aber, also das hat einen gewissen Humor, wie die immer wieder entdeckt werden und wie der Typ das immer wieder schafft, die da ran zu sprühen, ohne dass er erwischt wird. Das fand ich einen ganz netten, lustigen Plotline so, aber das reißt den Film halt auch nicht raus. So,
mal vielleicht könnte man daraus einen Kurzfilm machen. Haben wir nicht so ein paar Projekte, wo wir die wir nochmal neu schneiden wollten? Das hier ist jetzt deine Chance.
Ja, aber dann bitte nur mit englischer Tonspur.
Ja, das kann ja.
Kannst ja. Genau. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn bei Prime gesehen. Ja, doch, genau.
Ja, Amazon Prime. Da, ich hatte da auch erstmal gesucht, so, wo ist der denn jetzt her? Und bei Prime gibt es ihn auch, wenn du ihn kaufst, oder bei Amazon, wenn du ihn kaufst, auf Englisch. Also werden es bevorzugt, aber
gut. Ja, nee, also das, so wichtig war es mir jetzt auch nicht. Ich bin da auch, weißt du, da sitzt man dann so um 23.59 Uhr, wenn man sich denkt, okay, ich habe morgen frei, ich könnte jetzt noch was gucken, ist jetzt schon spät, ich brauche einen Film, der A, nicht zu lang geht und B, der mich nicht allzu sehr fordert geistig. Und dann klickst du dich da so durch und dann findest du diesen Film und dann denkst du dir, ah, Bruce Willis, Venice Beach, irgendwie ist Surfer, haha, lustig, mal gucken, wie sie das machen. Spoiler, sie machen das einfach gar nicht, sie setzen ihn da irgendwann mal mit John Goodman, der übrigens sehr unvorteilhaft aussieht in einem Neoprenanzug, auf eine Nichtwelle, in ein Line-Up, wo niemand ist, außer den beiden.
Das ist auch sehr nicht, wahrscheinlich, gerade in Venice Beach ist ja auch.
Ja, da geht nicht halt so. Nichts. An der Stelle ist halt null Welle, da ist gar nichts. Sie sitzen da einfach nur auf dem platten Wasser. Und
thematisieren sie das, oder?
Nee, die reden über irgendwas anderes. Es soll so aussehen, als ob sie gerade beim Surfen sind und jetzt in dem Augenblick gerade nichts kommt. Aber faktisch kommt da halt wirklich nichts und deshalb ist da auch niemand. Und dann wird nochmal irgendwie so Kamera, Hubschrauber, Überflug, irgendwas und dann sieht das alles sehr dramatisch aneinander geschnitten aus und du sollst den Eindruck gewinnen, dass sie jetzt surfen waren und alles, was du faktisch gesehen hast, ist, dass sie da auf dem platten Wasser auf dem Surfbrett sitzen mit nassen Haaren.
Vielleicht saßen sie sogar im Pool.
Nee, das war schon Strand, aber
Backdrop und so.
Ja, okay, Matte Painting, schon klar. Ja, da würde ich dann als Bruce Willis auch sagen, nee, ich will dann schon ans Meer, also ja. Hier nächstes Studio.
Der wohnt doch da eh wahrscheinlich um die Ecke, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ist ihm dann auch egal. Ja. Am Ende kommt dann auch so eine fiese Qualle oder so.
Das ist schon cool, wenn du so einen Film dort drehst, da kannst du auch immer zu Hause schlafen.
Ja, oder wenn du da nicht wohnst, dann ist das auch so kein schlechtes,
ja, keine schlechte Unterbringung. Also wenn jemand braucht, der irgendwie auf einem Surfbrett rumsitzt, in Venice Beach und mich dafür hinfliegt, mache ich.
Ja, jetzt hast du mir meinen Job weggenommen. Das ist echt unschön. Ah. Naja, also ihr braucht unbedingt zwei. Machen. Ja, ihr braucht unbedingt zwei davon. Naja, gut, also.
Ja. Aber ich sehe schon, ich habe nicht sehr viel verpasst, da ich nicht weitergeguckt habe. Ich fürchte, nach deiner euphorischen Besprechung werde ich auch drauf verzichten.
Also, wie gesagt, tut nicht weh. Der hat so seinen ein oder anderen Lacher. Aber ja.
Ja,
gut. Manchmal regt man sich ja so drüber auf, dass solche Filme so brutal sind oder weiß nicht, dann kriegt der Bösewicht dann irgendwie, weiß nicht, die Freundin in die Finger und dann wird die gefoltert und so. Und du hattest ja neulich schon mal öfter so Filme, wo es dann heißt, ist mir im Moment zu hart und beinahe hätte ich ausgemacht oder sowas und muss das denn sein? Und hier ist jetzt das wirklich das exakte Gegenteil und alles ist so harmlos, in Anführungszeichen. Ja, da gibt es Schlägereien und da wird sich geprügelt und da wird sich auch mal gewürgt und so, aber man hat nie wirklich Angst um ihn und im Zweifel sind während der Schlägereien passieren immer noch lustige Dinge oder die Schlägerei passiert mit irgendwie so einem Transvestiten, der noch die ganze Zeit hämische Sprüche macht und irgendwie so ist es alles lustig angelegt, die ganze Szene. Mhm. Und dass du nie wirklich so richtig Angst hast.
Okay.
Und dann köchelt das alles so dahin, dass du den exakt gegenteiligen Effekt hast von diesen ultra brutalen Dingern, wo die Spannung total hochgedreht wird. Hier wird sie so low geboilt, dass es anfängt, dir so ein bisschen egal zu sein. Und das ist dann halt auch nicht. Also man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden, glaube ich. Und das hier war das falsche Extrem.
Na gut.
Ja.
Möchtest du Punkte geben?
Also da muss ich ja, ne? Film. Dann mache ich mal so 5,5.
Ach ja, das ist ja knapp, dann doch versöhnlich fast.
Knapp oberhalb der Hälfte, weil Bruce Willis und John Goodman und so. Und schönes Wetter und Surfbretter und so. Ja. Wann sieht man schon mal John Goodman als Shaper?
Der Shaper. Das kriege ich jetzt nicht raus. Ich muss das, nach der Sendung muss ich das nochmal suchen, ob ich diesen Kurzfilm finde. Der Shaper.
So, ich schaue Shaper.
Ja, das bringt uns jetzt ohne Umschweifen zu unserer nächsten Kategorie und das ist die Droge der Wahl. Was
so ist es.
Trinkst du denn heute?
Ich habe hier zwei Flaschen St. James stehen.
Oh, wie angenehm. Wenn
Christoph nicht dabei ist, dann darf ich das ja trinken.
Du kannst auch, glaube ich, trinken, wenn er dabei ist. Er würde dann sagen, dass es Katzenpisse ist, weil er es nicht versteht.
Richtig, weil er nicht versteht, wie gut das Zeug ist. Ja, demzufolge werde ich Tea Punch machen. Dafür habe ich jetzt hier eine Limette. Die Limette ist schon ein bisschen älter. Mal gucken, ob die noch geht.
St. James ist ein sogenannter Rum Agricole.
Das ist frisch. Erklär das doch mal gerade, während ich hier säge.
Bitte?
Erklär das doch mal gerade, während ich hier säge.
Genau, das ist mit Zuckerrohr, also frischem Zuckerrohrsaft hergestellt und nicht ausschließlich mit Melasse, wie sonst Rum hergestellt wird. Und dadurch hat er ein sehr, ich sag mal, grasiges Aroma. Sehr, also ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen, oder von der Idee her, als würde man ein bisschen in so ein Heufeld reinbeißen. Nicht so krass wie ein Mate oder sowas. Aber schon so ein bisschen, grasiger. Gut, Zuckerrohr ist ja auch irgendwie im weitesten Sinne Gras. Und wenn du da die frischen Produkte nimmst und die dann vergären lässt, kommt das natürlich raus. Dazu nimmst du vermutlich Limette und ein bisschen Zucker und shakest den eventuell auf Eis. Ich könnte mir vorstellen, dass du auf das Shaken heute verzichtest.
Das hast du gut erkannt.
Außer du möchtest die gesamte Wohnung wach haben und ja.
Genau, nee, ich werde den heute im Glas bauen. Also
ist ja auch für Tea Punch eigentlich auch üblich. Was man so hört, im Zweifelsfall auch einfach Zucker ins Glas löffeln, Rum dazu, Limette dazu. Eis braucht man auch nicht unbedingt.
Naja, also Eis will ich schon reinmachen.
Ja, ich finde, es wird dann auch zu stark. Ich habe das mal an einem Abend mit meinem Cousin so probiert. Da haben wir dann auch irgendwie, dann doch irgendwie Eis noch dazu gemacht. Gut, dann, wir waren da eben, waren wir so, das war so schlimm. Das war der letzte Abend an meiner Bar hier in Hofheim. Mhm. Bevor wir nach weggezogen sind. Elend.
Ja. Für stark habe ich die 250 Jahres St. James Blanc Edition, die hat 50%.
Hallo, auch noch den weißen, der ist ja noch intensiverer. Die Flasche habe ich auch irgendwo. Die habe ich mal in Frankreich gekauft.
Ich auch.
Ja, ich.
So, ich habe dann jetzt 5-3-2 gemacht. Ja, genau. Was trinkst du?
Ich hingegen trinke ein Bier. Ich habe mir vorhin gedacht, ich brauche irgendwas mit viel Flüssigkeit. War schon fast auf dem Weg, Gin Tonic zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, ach, hier brauchst du wieder Eis und klar, und das muss alles auf. Ach nee. Dann bin ich in die Küche gegangen und habe geguckt, ob ich noch ein Bier habe. Und ich habe noch ein Störtebäcker Pilsener Bier. Also ein normales Pilz. Das ist ein. Also ich kenne das Störtebäcker eigentlich aus der Nordsee. Aus der Nordsee, genau. Von der Nordsee, wenn wir irgendwie in St. Peter im Urlaub sind, da gab es das immer. Und jetzt habe ich das neulich bei uns im Getränkemarkt entdeckt und habe mir mal so ein paar Flaschen mitgenommen. Und jetzt trinke ich 5,9% Pilz.
Sehr gut. So, ich habe das hier mittlerweile.
Lecker, wie ich es in Erinnerung habe. Tut nicht weh, schön, pilzig.
Pilzig.
Pilzig bitter. Kaum gut trinken.
Ich habe das jetzt im Glas fertig gebaut hier und wie gesagt, 5 Zl St. James, 3 Zl Limettensirup, nicht Quatsch, Limettensirup, Limettensaft und 2 Zl Zuckersirup.
Andersrum wäre auch blöd. Limettensirup und Zuckersaft ist irgendwie doof.
Ja, Limettensirup und Zuckerrohrsaft, da kann man dann wieder full circle. Aber immer noch ein bisschen süß.
Ja, das wird nix.
Nee. Nee, so soll es nicht gemacht werden. Ja, schmeckt gut. Sehr, sehr sommerig. Dadurch, dass ich hier noch 25 Grad im Arbeitszimmer habe, finde ich den sehr passend. Vielleicht und schon allein deshalb würde ich nicht aufs Eis verzichten.
Da hast du recht. Vielleicht nehmen wir demnächst mal wieder draußen auf. Müssen wir mal gucken, wie das mit den Umgebungsgeräuschen denn ist. Also bei euch müsste es ja gehen.
Naja, bei mir sind's, bei mir darf kein Ostwind sein.
Achso, sonst kommen die Flugzeuge.
Sonst habe ich Flugzeuge.
Ja, ich habe aber die Straße bei uns.
Nur bis 23 Uhr, also in 6 Minuten wäre eh Ruhe.
Na, wir werden das mal ausprobieren. Wir haben ja eine ganze Zeit lang immer vom Unicampus aus aufgenommen und da hatten wir ja auch alle Umgebungsgeräusche, die es so gibt, inklusive vorbeifahrende Bobbycars und so. Aber wenn hier mal wieder irgend so ein Prolet vorbeifährt mit seinem tiefer gelegten Polo oder so, dann ist halt das auf der Aufnahme drauf.
Da
muss ich vielleicht eine Hand am Regler haben, um den dann immer wegdrehen zu können.
Ja, wenn du nicht gerade dran bist mit Reden, geht das, ja.
Stimmt, sonst wäre. Ja. Guter Einwand. Okay, ich sehe schon, jetzt bin ich wieder dran mit Reden. Ich habe.
Da ist es.
Die dritte Staffel von Designated Survivor zu 80% ungefähr, 50% geschaut. Also 7 von 10 Folgen. Und nachdem ich ja in der zweiten Staffel nicht so begeistert war, weil irgendwie alles nach Schema F war und es auch nicht irgendwie besondere Kniffe hatte, haben sie jetzt in der dritten Staffel wieder auf eine Art die Spannung erhöht. Sie haben eine übergreifende Geschichte. Also es geht jetzt um die Wiederwahl von President Kirkman, gespielt von Kiefer Sutherland. Und gleichzeitig gibt es eine größere Bedrohung, die als erstes nur von der FBI-Agentin bearbeitet wird und wo dann später auch noch weitere Leute involviert sind. Und dann gibt es natürlich in jeder Folge so dieses Mission der Woche, Leiche des Monats, wie auch immer man das nennen möchte. Also immer ein Thema oder mehrere Themen, die halt die entsprechenden Charaktere zu bearbeiten haben.
Hat es noch, also der Titel ist ja nach wie vor Designated Survivor, okay, und das ist dieser Typ.
Genau.
Das ist er ja mehr oder weniger in Folge 1 geworden.
Ja. Er ist halt jetzt Präsident.
Und jetzt wird er wieder gewählt. Das genau, heißt, mittlerweile ist er einfach nur noch, meine Frage zielt dahin, dieser Clou der Serie, warum die so heißt und was da passiert, das ist ja ganz, ganz am Anfang passiert.
Genau. Das sind die ersten,
danach,
erste Staffel wird natürlich dieses Thema, weil es ist ja nicht nur, dass der Präsident tot ist, sondern es ist die komplette Regierung tot. Also beide Häuser und alle Kabinettsmitglieder. Außer er. Und er muss halt jetzt quasi, muss in der ersten Staffel wieder eine regierungsfähige Mannschaft zusammenbringen. Also, dass wieder ein Kongress entsteht und dass ein Senat wieder entsteht und so weiter und so weiter.
Ja.
Und natürlich herausfinden, was passiert ist und eine Verschwörung aufdecken und so weiter und so weiter. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass
jetzt er. Jetzt ist House of Cards.
Ja, aber er ist halt nicht so böse.
Okay.
Also er ist halt genau das Gegenteil vom aktuellen Präsidenten und es fühlt sich halt ganz stark auch wie ein Kommentar zu ihm an. Das war in der zweiten Staffel war das nicht so stark. Und jetzt ist halt wirklich, jetzt fahren sie alle Themen auf Mexiko, Immigranten, Schwule, Schwarze, Transmenschen, Minderheiten sonstiger Art, alles. Alles bekommt seine Sendezeit, alles bekommt ein Problem, was zu lösen ist. Manchmal sind es nur zwischenmenschliche Sachen, die einfach besprochen werden müssen, überhaupt gar nicht auf den Präsidenten bezogen oder es hat auch nicht mal Einfluss auf ihn, aber es ist halt ein Charakter, der in der Serie dann entsprechend mit Problemen zu kämpfen hat. Und öfter ist es dann halt auch oder trifft es dann den Präsidenten direkt und er muss es lösen und er löst es halt einfach immer, nahezu immer genau 180 Grad zu dem, wie ich vermuten würde, dass es der aktuelle Präsident tut. Also,
der orange Psychopath, nenn ihn ruhig beim Namen.
Ja, genau.
Das
ist halt absurd. Und das zum einen macht es irgendwie so ein bisschen angenehm, so, ach ja, gut, wir sehen mal wieder einen vernünftigen amerikanischen Präsidenten, auch wenn es natürlich nur ein Schauspieler ist.
Aber das wird dann vermutlich nicht gut altern, oder? Also so Kommentare auf die aktuelle Jetztzeit, so, wenn das man, nee. Wenn man das irgendwann mal, wenn wir Trump überstanden haben, anguckt. Aber gut, das ist vielleicht auch gar nicht Ziel. Das muss ja jetzt seine Einschaltquoten jetzt machen. Und dann ist ja auch okay.
Genau, das muss halt jetzt laufen und genügend Leute müssen es auf Netflix gucken, damit sie noch eine weitere Staffel produzieren wollen können und so weiter. Und dann geht's einfach weiter. Ja. Nee, aber von daher, ich bin wieder dabei. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich es überhaupt gucken soll oder nicht. Oder weil ich ja wirklich bei der zweiten mich das ein oder andere Mal geärgert hat oder es einfach irgendwie doof fand. Und bin jetzt doch froh, dass ich wieder geschaut habe oder dass ich weiterschaue. Und macht mir großen Spaß.
Sehr gut.
Ja. Insbesondere gibt es halt an manchen Stellen einfach so Zusammenschnitte zu bestimmten Themen. Also gibt es irgendwie so einen, der so ein bisschen das Internet betreut dann und der macht immer so Videos und lädt die auf YouTube hoch und so, damit, weißt du, hier die Kampagne auch so modernen, hippen Scheiß hat und so. Und die Zusammenschnitte, die er macht, die siehst du halt und da steht in dem Abspann steht immer, dass das Originalmenschen sind, die nicht geskriptet sind, die Szenen. Also diese Personen haben diese Probleme. Also es gibt es gibt eine Szene, wo verschiedene Transmenschen miteinander sprechen und jeder erzählt so ein bisschen seine Geschichte und so weiter. Und da wird halt auch dazu gesagt, das ist nicht geskriptet gewesen, diese Menschen sind echt und das sind ihre Geschichten. Und das finde ich ganz schön. Und an anderen Stellen sind es halt irgendwie Medikamente, die, weiß ich nicht, irgendwas können oder nicht können. Oder in Amerika kostet es ja immer so absurd viel. Also sowas, was dann auch eben besprochen wird. Und ja, das dann auch eben aus echten Menschen sozusagen. Ja. Weiterhin oder jetzt wieder eine Empfehlung.
Ja. Ich möchte dir eine Serie empfehlen.
Ja.
Beziehungsweise eine, Serie. Ja, ein Dokumentar-Serie. Gibt sowas? Ja. Egal. The Chef Show. Du könntest ja gerade mal rausgoogeln, wann wir Chef besprochen haben, den Film.
Natürlich, sehr gerne.
Der Untertitel. Ich habe das jetzt leider nicht recherchiert. Wir sprachen in Folge, kommt gleich, darüber, über den Film Chef. Ein Film von und mit Jon Favreau.
387.
Ach je, das ist ja schon ewig her. Damals, wie gesagt, ein Film.
Was ist der andere Text? Mr. Bone Tangles in Food Porn the Movie.
Okay, das ist doch ein schöner anderes Text.
Ja.
Also das war damals ein Film von mit Jon Favreau. Jon Favreau kennt man eigentlich daher, dass er der Regisseur des ersten Iron Man Films war und auch sonst irgendwie so in diesem, ich glaube, er hat noch einen Spider-Man gemacht oder so, ich bin jetzt überfragt, aber egal, jedenfalls so Marvel-Regisseur und gelegentlich aber auch mal vor der Kamera aktiv und so eben auch in diesem Chef-Film. Wie ich jetzt mittlerweile weiß, ist er Hobbykoch und damals hat er diesen Chef-Film gemacht. Man kann sich ja unsere Sendung dazu anhören. Ich glaube, wir fanden ihn beide total toll. Hast du gerade unsere Bewertungen zur Hand, was wir gegeben haben?
8/8.
Ja, siehst du, das ist doch eine ordentliche Zahl. Damals spielte er dort einen Chefkoch, der irgendwie mit so einem Kritiker aneinander geraten ist, der, glaube ich, von Dustin Hoffman gespielt wurde und dann alles hingeschmissen hat und sich einen Foodtruck gekauft hat und dann eben mit diesem Foodtruck durch die Gegend gezogen ist und da feinstes Streetfood gemacht hat, eben so Sternekoch-Style und dann eben irgendwie da glücklich geworden ist. Keine Ahnung, das war so mehr oder weniger der Inhalt des Films. Und jetzt gibt es dazu von Netflix, oder dazu, danach, keine Ahnung, eine Serie namens The Chef Show. Und die würde ich dir gerne ans Herz legen und dann würde ich gerne irgendwie in einer der kommenden Sendungen mal mit dir darüber reden. Inhalt ist jetzt hier quasi, dass Jon Favreau irgendwie, ich glaube in einem Trailer oder so wird das so gesagt, so nach dem Motto, solange wir den Film Chef gedreht haben, hat er mit diesem anderen Koch, der wirklich ein echter Koch ist und ein echter, der hat auch schon Fernsehsachen gemacht und der war irgendwie so Berater oder Consultant und auch, glaube ich, Producer bei dem Film und hat quasi ihn trainiert, damit das, was er tut, vor der Kamera realistisch aussieht, dass man ihm abkauft, dass er wirklich Chefkoch ist und guter Sternekoch ist. Und die Aussage, die in dem Trailer drin ist, ist sowas ungefähr wie, solange wir den Film noch gemacht haben oder solange es noch vor Drehschluss war von diesem Film, haben wir immer zusammen gekocht und ich habe das total genossen und dann war der Film abgedreht und seitdem kochen wir nicht mehr zusammen, das macht mich fertig. Und deshalb habe ich mir jetzt hier überlegt, dass wir diese quatschige Show machen, nur damit ich wieder mit dir kochen kann. Und das Lustige ist halt, dass sie genauso wie in dem Film, da hatte irgendwie Robert Downey Jr. eine Nebenrolle und so, wo wir damals schon darüber gewitzelt haben, dass das, wie kommt der dazu, da eine Nebenrolle zu haben? Ja, natürlich, der ist Iron Man und das da ist der Regisseur von Iron Man.
Die werden sich wahrscheinlich einfach verstehen.
Genau, und er hat einfach angerufen und hat gesagt, kannst du mal eben für einen halben Drehtag vorbeikommen. Und genauso ist es jetzt hier auch. Also es gibt irgendwie, Gwyneth Paltrow ist in der ersten Folge drin, aber eben auch so Comedians wie Bill Burr. Und dann in der zweiten Folge ist Robert Downey Jr. drin und so weiter. Also ich habe noch gar nicht so weit geguckt. Schau mal rein und guck das mal an. Wenn du den Film damals mochtest und ich meine 8 Punkte sprechende deutliche Sprache, wirst du diese Serie wahrscheinlich auch einfach, weil es auch optisch so schön ist und man will sofort grillen. Also
So von einem richtig guten Koch mal intensiv über mehrere Wochen das zu lernen, das hat schon seinen Reiz, muss ich sagen. Das finde ich schon gut. Ja, mir wurde die Serie jetzt noch von einer anderen Stelle aus empfohlen und zwar von Andrew Ray. Der ist der Macher von Binging with Babish, einer YouTube-Kochsendung, die wir sehr regelmäßig schauen, also jede Folge. Und der kocht da immer Rezepte aus Filmen und Serien nach. Oftmals eben nach dem Rezept, wie es dann in dem Film vermutlich verwendet wurde. Also wenn es Realität, weißt du, was ich meine? Und dann eben nochmal in einer leckeren Version. Und der hat irgendwie jetzt neulich auch erzählt, dass er in dieser Serie auftaucht und hat da irgendwie so einen Ausschnitt gezeigt, wo er dann im Hintergrund auch mal auftaucht. Deswegen doppelte Empfehlung. Ich denke, wir werden das schauen und in den nächsten Wochen auf jeden Fall darüber sprechen.
Genau, also ich habe jetzt auch erst 1,5 Folgen gesehen, deshalb für so eine richtige Besprechung reicht es noch nicht. Ja. Und dann musst du jetzt einfach aufholen und dann können wir darüber reden, wenn wir durch sind.
So machen wir das.
Genau.
Gut.
The Chef Show, genau. The für Chef. Die Hörer, falls Hörer und Hörerinnen, falls ihr auch reinschauen wollt. Netflix.
Sehr gut. Du hattest mir das ja eigentlich schon am Wochenende erzählt oder empfohlen. Als
ich bei dir war, um mir blaue Flecken und einen Muskelkater zu holen.
Wie, du hast dir blaue Flecken geholt?
Ja, mehrere.
Was hast du gemacht?
Mit diesem Gerät gekämpft.
Okay.
Das versucht hat, mit mir Rodeo zu fahren.
Okay, fangen wir 3 Schritte weiter vorne an. Du hast in einer der letzten Sendungen gesagt, dass insbesondere auch deine Freundin Interesse hat, hier mal ordentlich Mauer kaputt machen und so.
Genau. Ihr hattet ja, Christoph und du hattet ja eine Mauer weggehauen,
genau.
als wir in Holland waren.
Stimmt,
und ja. In der Nachfolge danach hattet ihr ja dann darüber gesprochen und ich hatte, glaube ich, sogar in der Sendung mein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass ich da nicht dabei sein konnte. Ja. Und als ich das dann meiner Freundin erzählt habe, hat die auch gesagt, nein, sie wollte doch auch mal, also meine Freundin hat einen totalen Flash auf Abrissbirnen und Sprengungen und solche Dinge.
Das war das Erste, was sie gesagt hat. Hast doch Dynamit, ich möchte was sprengen. Nein.
Genau. Und sozusagen die Aussicht darauf, dass man da was umhauen kann oder mit großem, schweren Gerät was kaputt machen kann, das fand sie total toll und ich wollte ja eigentlich auch mitmachen. Und dann hast du ja jetzt irgendwie gesagt, dass du noch diese andere kleine Mauer hast und die, ich glaube, ihr hattet da damals auch schon ausgiebig drüber gesprochen,
ja.
Dass die aus Beton gegossen ist und was halt sehr viel unangenehmer wegzumachen ist als
die, ja.
als die gemauerte. Und dann hatten wir aber gesagt, okay, dann wollen wir da helfen und wollen ein bisschen mit, zum einen, weil meine Freundin das gerne tut und zum anderen, weil ja vielleicht Hilfe auch ganz angebracht ist an der Stelle.
Das hat auf jeden Fall sehr geholfen, ja. Das ist jedes Stückchen, was man nicht selber wegstemmen und schleppen muss, hilft.
Ja, ich meine, wir wollten jetzt nicht nur irgendwie Katastrophentouristen sein und da ein bisschen irgendwie deine Geräte ausprobieren, sondern ich hoffe, dass ich da ein bisschen Schweiß reinlegen konnte, der auch was gewirkt hat.
Auf jeden Fall.
Ja, und du hast da so zwei Fäsche, wie heißen die Dinger offiziell? Abbruchhammer, glaube ich, ne?
Boah, ja, Abrisshammer.
Ja, genau.
Das, was man früher als Presslufthammer bezeichnet, funktioniert halt jetzt nicht mit Pressluft, sondern mit Strom, aber ja.
Ich glaube, es gibt die Dinger schon auch noch mit Pressluft. Ne?
Gibt es auch mit Pressluft, ja.
In noch größer und noch schwerer.
Ja, ja.
Also, die.
Der hat jetzt, glaube ich, so 15, 18 Kilo, denke ich.
Ja.
Ja,
das ist schon garstig, also.
Und der gibt halt schon Schwung, also.
Das ja, aber auch da merkt man, also die Mauer ist halt einfach doch zäher, ne? Also oftmals verrennt man sich einfach an irgendeiner Stelle mit dem Teil und investiert viel Schweiß und macht viel Staub und am Ende hat man irgendwie ein kleines Loch gemacht, wo der Meißel
rauskommt und so.
Ja, genau, wo der Meißel drinsteckt und dann denkt man sich so, ja, irgendwie war das jetzt sehr viel Aufwand für wenig Ergebnis.
Ja.
Ja. Nee, aber da, ich habe dann am nächsten Tag gemerkt, dass ich also am Oberschenkel rechts und links an der Kniescheibe habe ich blaue Flecken. Also da muss ich irgendwie jedes Mal mal irgendwo gegen gebolzt sein.
Ja.
Habe ich in dem Augenblick, wo es passiert ist, gar nicht gemerkt. Aber dann so am nächsten Tag, wenn du dann irgendwo so, saß ich auf der Terrasse und meine Freundin, was hast du da für einen Fleck am Knie? Und dann gucke ich so und denke mir, ja, keine Ahnung, ich habe einen Fleck am Knie. Ne? Guckst du so, nächsten Tag wird der Fleck grün und denkst so, ja, okay, ist ein blauer Fleck offensichtlich, aber.
Ja. Ich habe gemerkt, dass man ganz oft dazu neigt, oder ich jedenfalls, du vielleicht dann auch, dass man das Gerät noch zusätzlich mit dem Bein irgendwie abstützt. Und dann hämmert er halt, ja, in den Stein rein und auf der anderen Seite gegen deinen Oberschenkel.
Ja, exakt.
Genau. Dass es dann natürlich irgendwann blau wird, verständlich.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch genau das, was mir da passiert ist. Die Stellen, an denen das ist, also so wirklich rechts Oberschenkel, Innenseite, kurz oberhalb des Knies
ja,
und genau. Links quasi rechts direkt neben der Kniescheibe. Also so noch da, wo das Fleisch noch ist, ja, also wo der Muskel ansetzt. Es sind so genau die Stellen, die man genau dafür benutzen würde, wenn man den so festhält und denkt, ich kann damit noch ein bisschen reindrücken, nimmt man das Bein noch dazu.
Genau.
Und genau, das ist natürlich ein Fehler, weil das Ding vibriert halt so hart, dass du dir da sofort alles blau schlägst. Ja, in dem Augenblick so im Eifer des Gefechts merkt man es nicht und merkt man ein paar Tage später. Aber was ich gemerkt habe, ist die rechte Hand, die Muskulatur innerhalb der Hand. Und,
das ist krass, gell?
Das ist so alles Matsch zu Matsch geschlagen da drin. Das hat ein paar Tage gedauert, bis das wieder aufgehört hat, weh zu tun.
Ja, das.
Also wie du das immer mit einem Tag Pause dann wieder angehen kannst, also Hut ab, das ist.
Es muss halt weg.
Ja, klar. Oder jetzt anders gesprochen, jemand, der das beruflich macht, ja.
Das
der
irgendwie krass, so
jeden zweiten Tag an, wenn eine Presslufthammer irgendwo steht und irgendwas macht. Ich gucke jetzt auch mit einem bisschen anderen Auge. Also bei uns hier im Hausflur wird gerade der Hausflur neu gemacht und ein Fahrstuhl hingebaut. Und bei mir auf der Etage sind die gerade dabei, ein Stück Wand weg zu Presslufthammern, weil da ein Fenster rein soll an die Stelle.
Mhm.
Neulich mache ich so die Tür auf und da stehen so zwei Typen mit so riesigen Bohrhämmern, genauso wie den du da auch hast, und halten die so auf Brusthöhe in die Wand rein und sind wie Bekloppten da am Wegstemmen. Und ich mache meine Wohnungstür auf und sind so anderthalb Meter von den Jungs entfernt und die kriegen natürlich nicht mit, dass ich da jetzt die Tür aufgemacht habe. Und ich komme mit einem kleinen Kind aus der Tür raus und würde da gerne vorbeigehen. Und es hat natürlich aber einen infernalischen Lärm, wo ich mir denke, das kleine Kind, dem fliegen gerade die Ohren weg, die hat vermutlich auch echt Angst. Und ich hatte das Bedürfnis, den Jungs zu sagen, dass sie bitte mal kurz aufhören sollen, damit wir die Treppe runtergehen können, so 15, 20 Sekunden Pause. Aber die haben mich nicht gehört. Ich habe dann so, hallo! Die so, Wand weg. Haben ihre riesigen Ohrenschützer auf den Ohren und stemmen die Wand weg. Und ich stand dann da so winkend oben auf dem Treppenabsatz und habe, bis sie mich wahrgenommen haben, obwohl sie wirklich so 2 Meter von mir weg waren.
Mhm.
Und dann haben sie mich vorbeigelassen.
Ja.
Aber da guckst du jetzt auch anders drauf auf die Jungs, wenn du siehst, wie die mit so einem Teil umgehen und wie die da so den ganzen Tag mit diesem Teil arbeiten bei den aktuellen Temperaturen.
Ja, und das verzieht sich die Zinsen und so bei uns. Das ist ja, also was wir da gemacht haben, das war ja mehr Zufall und es flog in alle Richtungen
oder so. Ja, und die stemmen halt ein Loch raus, wo hinterher ein Fenster reinkommt. Das heißt, du kannst ja auch nicht, also du kannst natürlich wahrscheinlich so kleine Fehler, so rechts und links, das kannst du dann irgendwie wieder zumörteln, aber
ja.
Wenn du jetzt irgendeinen großen Fehler machen würdest und dann fehlt da so eine Ecke und dann ist genau. Das Fenster drin und daneben zieht die Luft rein. Also,
ja, genau. 14 cm Loch, blöd.
Ja, da habe ich mit rausgebrochen, tut mir leid. Polnischer Akzent, weil sind alles Polen, aber.
Ja,
also ist schon, beeindruckend, was sie so. Wie man das dann macht, wie die seine Hände müssen doch. Also meine Hände sind matsch gewesen für eine Woche.
Ja gut, aber wenn du das jeden Tag machst, dann entsteht ja dann auch eine Hornhaut und Kraft und Muskulatur und alles. Also
ja, ich gehe ja nur schon hin und wieder klettern. Also es ist ja nicht so, dass meine Hände
das jetzt... Das ist, glaube ich, eine ganz andere Belastung.
Ja, wahrscheinlich.
Also, das ist halt...
Ja, mein eigen Gewicht dranhängen oder es durchhämmern zu lassen.
Ja, und einmal die Woche 1,5 Stunden klettern gehen, ist, glaube ich, was anderes als 8 Stunden Bohrhammer halten.
Ja,
oder 3 Stunden Bohrhammer halten und 4 Stunden Schaufel oder keine Ahnung. Oh, ich habe jetzt geschaufelt. Neben diesen Dingern habe ich jetzt Löcher gegraben, um weitere Sachen abbrechen zu können, weil ich ja auch in den Boden rein muss. Und ich habe jetzt mal, glaube ich, so 60, 70 Zentimeter tief gebuddelt. Aber
das ist auch Arbeit, oder?
Ja, aber das geht. Also fand ich, also ja, natürlich ist es anstrengend, aber es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Geht relativ
beim Schaufeln. Also ich habe neulich ein Feld umgegraben bei mir im Garten. Also ich, da war die Himbeere durchgedreht und überall hingewachsen, wo sie nicht sollte. Und dann habe ich die unterirdisch gemaßregelt.
Kaputt machen, ja.
Und dabei das ganze Ding umgegraben, weil ich dann auch da noch andere Sachen pflanzen wollte. Und ich finde, Graben ist immer so eine Sache mit Blasen an den Händen. Das ist immer fies, also
ja.
Egal ob mit Handschuh oder ohne, irgendwann ist durch.
Ja. Nee, also das ging gut. Vielleicht habe ich jetzt auch alle Blasen schon durch und dank des Hämmerns.
Ja, ja. Meine Freundin hat sich auch eine Blase gehämmert mit deinem Bohrhammer.
Ah ja, ja, stimmt. Das hatte die ja noch, als wir fertig waren, war die ja schon aufgeplatzt.
Ja, ja. Die ist auch hart am Leiden gewesen am nächsten Tag. So, der tat alles weh und ich dann so, ja, also mir tut hier so die rechte Hand ein bisschen weh und ich habe diese 2 blauen Flecke, aber Rücken und so geht alles. Und bei ihr Rücken, Beine, Hände, Arme, alles, war alles tot.
Wow, also. Die hat auch vollen Einsatz gebracht.
Ja, aber die hatte Spaß, glaube ich.
Ja, alles gut. Das ist doch sehr schön.
So, ich mache mir jetzt noch einen Drink.
Mach das ist doch gut.
Ja, ich hab noch den dunklen St. James hier stehen, der muss ja auch noch zum Einsatz kommen.
Ja gut, man kann ja, also vor einem Bein steht sich nicht und so, weiß ja.
Hast du völlig recht, außerdem habe ich morgen frei.
Ja, und die andere Hälfte der Limette muss ja auch weg.
Das war schon die ganze, das
ja,
war
so die eine zweite alte Limette.
Was? Richtig, die zweite. Ja.
Was wollte ich jetzt noch gerade zum, die Menschen beim Wertstoffhof, die Dame, die kennen mich mittlerweile auch. Ach, du bist. Nee, warte mal, davon, die fahren gleich weg. Hast du wieder Bauschutt? Ja, warte, die fahren weg. Ich jag die mal weg. Dann kannst du dich da hinstellen. Dann brauchst du nicht so weit laufen. Jedes Mal komm. Ach, dein Bauschutt wieder. Ja, die Mauer halt. Ja, ja.
Und das heißt, du machst immer diesen riesigen, komischen Schweinetrog, den du da hast, voll?
Ja, 2. Ich habe 2 von denen. Also 2 große Speisbit. Und noch einen Eimer. Den hat mir irgendwann mal jemand am Wertstoffhof geschenkt. Und ja, die manchmal voll, dann fahre ich dahin. Kriegst
du jetzt schon Weihnachtsgeschenke am Wertstoffhof, ja?
Ich weiß nicht, warum die mir den geschenkt hat, den Eimer, aber willst du den Eimer haben, dann ist es einfacher zu transportieren. So, ja, okay. Ja, wir fahren jetzt mal, ich schenke dir den Eimer. Ja, musst du nicht. Ach, kostet 1 Euro, Mama, kein Problem, behalten. Okay, danke. Sehr nett. Ist immer lustig da.
Ich bin jetzt gerade frustriert. Meine völlig alte, vertrocknete Limette hat vorhin 3 cl Saft gegeben. Mhm. Aber meine schicke, frische Bio-Limette aus dem Dance-Supermarkt, die eigentlich genau die gleiche Größe, vielleicht sogar eine Idee größer hat, kam jetzt nur 2 cl raus. Das ist nicht in Ordnung.
Gut, kannst ja dann trotzdem ein bisschen mehr rumnehmen oder so.
Genau.
Um die Flüssigkeit auszugleichen.
Bisschen weniger Zucker, aber dieselbe Menge rum.
Ja. Ja, der Gelagerte, der tut auch nicht weh.
Das soll er ja auch nicht. Das ist ja nicht das Ziel der Übung hier, dass das weh.
Nee, aber der Ungelagerte ist, da finde ich, ist immer ganz gut, wenn man da noch ein bisschen mehr Saft drumherum hat. Aber der Gelagerte, der ist ja auch durch die Lagerung schon so geschmeidig und so. Das ist gut.
Da hat er wohl recht.
Ja, so. So viel zum Thema Bau im Garten.
Was glaubst du, wie lange du noch brauchst, bis sie weg ist?
Keine Ahnung. Ich muss ja auch noch also, das komplette Pflaster wegmachen.
Um Gottes, ja gut, aber wobei, das sind ja so Steine, die kann man ja einfach raushebeln wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe es. Das Schwierige wird wahrscheinlich sein, die irgendwie wegzufahren.
Ja, die wiegen ein bisschen was.
Ja. Brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen Anhänger oder sowas. Naja.
Hast du eine Anhängerkupplung an deinem Auto?
Nein.
Ich weiß, dann wird es schwierig. Ruf mich an. Ich habe eine an meinem Auto.
Ah ja. Ja, komme ich vielleicht drauf zurück. Hier die Verwandtschaft, die hier in der Nähe wohnt, die haben auch viele Anhänger, deswegen. Aber sonst komme ich gerne auf dich zurück. Vielen Dank.
Also ich habe nur 70 PS, aber das Auto ist alt, aber es hat eine Anhängerkupplung und
es muss nicht weit. Der Wertschaft ist nicht weit. Ich habe überlegt, ob jemand Waschbetonplatten für Lau geschenkt haben will und die abholen möchte, aber ja. Mal gucken, ob ich mir das antun will, die bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen.
Ich habe gerade bei eBay Kleinanzeigen Umzugszubehör verkauft.
Was ist denn Umzugszubehör? Kisten?
Naja, Umzugskartons, Möbeldecken und Packseide.
Oh.
Also hier dieses komische graue, dieses graue Papier, was man benutzt, um so Geschirr und so einzupacken.
Haben wir auch noch 2 Kisten im Keller von.
Ja, ich habe das Zeug auch bei Amazon gekauft, neu, alles schick und für viel Geld. Also allein ich glaube, die Packseite hat 25 Euro gekostet und die Möbeldecken. Das
ist Gold.
Die Möbeldecken fast 60 Euro. Also, das ist richtig. Also, man investiert da eine Menge Kohle und dann benutzt man diese Decken und legt die irgendwie so Möbel im Möbelwagen, damit die sich nicht verkratzen gegenseitig. Und dann holst du das wieder raus und eine Möbeldecke landet vielleicht mal irgendwo vorm Haus im Dreck oder so, damit man da mal ein Möbel draufstellen kann, damit es nicht direkt auf dem Asphalt steht. Okay, die ist dann vielleicht so ein bisschen schmutzig, aber alle anderen Möbeldecken von den 25, 30 Stück, die man hatte, sind so im Möbelauto einmal über ein Möbel geworfen worden und ansonsten eigentlich im Grunde wie neu, wenn du so willst. Und da hatte ich jetzt irgendwie gedacht, naja, andere Leute haben vielleicht dasselbe Problem und sind vielleicht nicht so doof wie ich und kaufen es neu, sondern tun es bei eBay Kleinanzeigen gucken und ich habe es reingestellt und es war innerhalb von einem Tag alles weg. Es ging sofort. Also,
echt?
Ja, ich habe irgendwie geguckt, meine Neupreise, was ich bezahlt habe, habe ich mal 0,66 gerechnet, also 66% vom Neupreis. Und da ist was rausgekommen, das habe ich irgendwie auf den nächstbesten Euro auf- oder abgerundet. Und habe es reingestellt, die Leute haben nicht verhandelt, zack, ist mir direkt aus den Händen gerissen worden.
Okay, also, warum denn nicht?
War alles weg, so zack, kam irgendwie das Äquivalent von einmal gut essen gehen raus. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich das so problemlos loswerde. Ich dachte, ich versuch's mal, aber es war echt so instant sold. Also wirklich gut.
Na, vielleicht versuche ich das mal. Und dann brauche ich die nicht zum Wertstoff hochzufahren. Dann kann irgendjemand hier so mit seinem Anhänger vorbeikommen, die aufladen und dann habe ich mal Ruhe. Die Platten. Ich muss halt erstmal rauskriegen.
Deshalb habe ich jetzt auch in meinem Arbeitszimmer hier so eine Menge von Bodenfläche.
Ja.
Das macht mich total kirre. Also ich kann hier Boden sehen. Ist zwar immer noch nicht ordentlich, ist immer noch Chaos, aber da könnte man schon einen kleinen Walzer tanzen jetzt hier vorne. Es ist wirklich beeindruckend, was hier an Boden ist. nachdem ich jetzt ja hier schon 3 Monate wohne und eigentlich immer so wusste, es gibt so einen kleinen Weg von der Tür zu meinem Schreibtischstuhl, hat es jetzt tatsächlich so ein Gefühl von, es ist ein Raum.
Ja, stimmt. Deine Freundin hat auch gesagt, und wir haben in dem Raum sogar Wände. Erstaunlich.
Ah ja. Genau. Das
ist total beeindruckend. Bisschen lästerlich, aber ja, sehr wahr vermutlich.
Total. Ja, gut. Also, Mauer ist weg.
Nee, ist nicht weg.
Achso, ja, Arbeit. Entschuldigung. Es ist in Arbeit.
Jetzt muss erstmal der Carport dann ans Haus geschraubt werden und danach können die restlichen, dann muss die Mauer abgestützt werden und dann werden die restlichen Teile der Mauer weggemacht und dann gibt es neue Stützen.
Okay, also wenn der Part mit dem Dynamit kommt, dann bin ich nochmal dabei.
Kein Dynamit. Fürchte ich. Und vielleicht bei unseren Nachbarn, die haben jetzt heute haben die Löcher gebohrt. In einfach so. Da hat Christoph direkt ein Foto geschickt. Hier, guck mal, die machen auch das, was du machst. Löcher bohren. Da hat so eine riesige Maschine. Die war bestimmt 15 Meter hoch, wo die so ein Lochbohr-Dings da dran geschraubt haben. Und dann haben sie so Stahlträger in diesen Löchern versenkt. Der Christoph so, was soll denn das? Haben die reingehämmert? Nein, die haben nicht reingehämmert. Das macht man nicht. Ja, die machen das aber. Okay.
Na, hier macht sie gerade sowas Ähnliches. Also hier vorne bei mir im Riederwald, fangen sie ja jetzt an mit dem Riederwald-Tunnel. Oh. Frankfurt hat ja diese lustige Situation, dass die A66 an beiden Seiten der Stadt reinläuft und dann einfach so stumpf endet. Hier im Osten der Stadt endet sie einfach auf der Borsigallee. Bitte?
Das sollte man dringend ändern.
Ja, genau. Und jetzt gibt es ja dieses Projekt Riederwald-Tunnel, das ja jetzt auch endlich Schwung aufgenommen hat, wo die A66 im Osten von Frankfurt von ihrem unrühmlichen Ende an der Borsigallee befreit wird und durchverlängert wird bis zur A661. Das ist zwar nicht besonders weit, das sind irgendwie, glaube ich, sowas wie 2 Kilometer ungefähr, sogar drunter. Mhm. Aber dann endet sie halt nicht mehr auf der Borsigallee, wo sie dann halt einfach mitten in diese ganzen Autobahnmassen einfach so mitten in die Stadt auf so eine kleine Kreuzung gekippt werden.
Das ist ja auf beiden Seiten so.
Ja, genau,
das ist auf beiden Seiten so. Von der Seite geht noch, also von unserer Seite hier, aber bei euch hinten ist echt fies.
Genau. Und
so, Kurve, Schluss.
Genau, Kurve, Schluss, Ampel. Und genau, da geht sie jetzt dann weiter und wird halt in Zukunft, wird an der Stelle, wo sie jetzt endet, einfach eine Abfahrt hinkommen. Und da, wo sie bisher einfach genau diese 90 Grad Rechtskurve gemacht hat, wird sie dann halt geradeaus weitergehen. Da kommt die Abfahrt hin, wo es bisher war. Und dann geht sie geradeaus weiter und geht halt unmittelbar danach in einen Tunnel rein. Und der geht unter diesem fürchterlichen Stück Riederwald durch, wo im Moment jeden Tag morgens Stau in die eine Richtung, abends Stau in die andere Richtung. Es ist so eine einspurig in jede Richtung Straße mit fürchterlichem Asphalt, die wirklich grausam überlastet ist.
Was ist denn das? Das ist
am Erlenbruch heißt die Straße.
Ja, ich überlege nur, ob ich da schon mal lang gefahren bin.
Ach, da bist du mit Sicherheit schon oft lang gefahren. Mindestens mal, wenn du hier zu mir gekommen bist.
Als wir das letzte Mal zu dir gefahren sind, da sind wir doch irgendwo gefühlt ganz hinten rumgefahren.
Achso, da hatte ich das Google Maps wahrscheinlich über Seckbach geschickt, ja. Das kann sein. Ja. Egal, jedenfalls
Eissporthalle und dann
Ja, genau, an der Eissporthalle und dann links.
Das ist doch die Fabriksporthalle. Ist da noch nicht auch dieses Barbecue 360 und so?
Das ist dann da hinten, wenn man es durch den schlimmen Teil durchgeschafft hat, ja. Genau.
Genau, und ach, und da ist auch dieses Stadion, gell, wo die
genau.
Wo Universe Football spielt, kann es sein?
Ja, exakt, genau.
Ah ja, okay, siehst du mal. Ha.
Genau, und da unter dieser Straße durch geht jetzt der Tunnel und demnächst haben wir dann hier Schienenersatzverkehr mit der U-Bahn und so. Es wird alles richtig furchtbar jetzt die nächsten Wochen. Aber und deshalb komme ich jetzt gerade drauf, haben sie gerade diese riesigen Bohrmaschinen, von denen du wahrscheinlich auch gerade gesprochen hast, so Dinge, die unten aussehen wie so ein Raupenbagger. Und dann haben sie vorne dran, wo der Bagger normalerweise seinen Baggerdings hätte, haben sie so einen Turm, der wirklich so 10 Meter oder noch mehr höher ist und einen riesigen Bohrer, mit dem sie ein senkrechtes Loch in die Erde machen können.
Mhm.
Und von diesen Teilen haben sie da auch wirklich so die ganz großen stehen und bohren da jetzt irgendwelche senkrechten Riesenlöcher in den Boden, um, ja, weiß nicht, Dinge, die irgendwie später zu einem Tunnel gehören, auf die eine oder andere Art. Ich habe ja da keine Ahnung von. Aber jeden Tag, wenn man da vorbeifährt, haben sie ein neues, absurdes Riesengerät ausgepackt und machen irgendwas damit. Ich fahre da jeden Morgen mit der U-Bahn lang. Sehr spannend.
Okay, ja, gut. Also das, wann soll das fertig sein? 25 oder was?
Ja, leider, sowas in der Richtung.
Ja gut, aber trotzdem, das entspannt halt diese ganze Ecke da hinten enorm.
Total, also gerade die ganzen...
Ist halt die Frage, ach nee, da gibt es ja sogar auf die 661, gibt es diese Autobahnauffahrt, die müssen sie halt nochmal hübsch machen, weil die ist auch echt schrottig.
Ja gut, das wird ja dann ein Autobahndreieck werden. Also da endet ja dann die 66 an der 661 und das wird ein Autobahndreieck. Die Tunnelausfahrten und so diese Rundbögen und so, die sind schon teilweise fertig. Die 661 wird dann auch nochmal so auf einer anderen Trasse leicht versetzt. Das ist ja auch alles Baustelle seit Jahren. Aber man sieht so langsam die Ansätze, wie das werden wird. Und man kann sich die Karten ja online auch angucken, wie das geplant ist. Und ja, dann, ich meine, dann kommen die ganzen Leute, die von Hanau und Gelnhausen und Wächtersbach und ich weiß nicht, wo was da alles herkommt, Nidderau, Bruchköbel, Altenstadt und der ganze Verkehr, der von da hinten kommt, der jetzt im Moment quasi am Hessen-Center in die Stadt gekippt wird und dann sich da durchstaut, der landet dann auf der 661. Und das ist halt die Frage, wo wollen die Leute eigentlich hin? Also fahren sie dann auf der 661 noch ein bisschen weiter? Oder fahren sie dann dort Frankfurt-Ost unmittelbar ab an der Eissporthalle und stauen sich dann ab dort weiter. Aber ab da ist die Straße halt auch wieder zweispurig. Also das ist dann alles vielleicht nicht mehr so dramatisch, wie wenn sie sich den Erlenbruch durchschieben.
Ja, die Ecke da ist halt echt fürchterlich. Man müsste da jetzt wahrscheinlich Wohnungen kaufen oder sowas. Wenn das mal beruhigt wird.
Da wird auch im Moment viel gebaut, ja. Da haben sie gerade angefangen nachzuverdichten und so lustige kleine, ich glaube, sie nennen es Satellitenhäuser, in so alte Innenhöfe reinzubauen. So kleine viereckige Kästchen, wo du so Wohnungen, die über zwei Etagen gehen, kaufen kannst. Oder ja, nicht nur kaufen, sondern auch mieten kannst. Ganz. Also haben wir uns auch angeguckt damals, bevor wir hier eingezogen sind. So ganz nette, Wohnideen. Ich weiß nicht, die Leute, die in den alten Häusern wohnen, denen du quasi in den Innenhof gebaut wirst, die werden dich wahrscheinlich hassen, weil du der böse Mieter bist, der ihnen da den Blick verwohnt.
Ja,
klar. Aber ja, das verwächst sich dann über die nächsten 10 Jahre.
Ja. Aber du hast halt jetzt noch 5 Jahre lang die Qualen da.
Ja, die betreffen mich jetzt sozusagen als Durchreisender. Ich wohne da zwar nicht unmittelbar an dieser Ecke, aber ich musste halt durch. Und ich kann es nicht erwarten, dass das fertig wird.
Legen sie eigentlich die U-Bahn dann auch runter?
Nicht runter, aber die wird auch versetzt. Also die wird hinterher nicht mehr exakt da lang fahren, wo sie vorher lang fuhr. Aber glaube ich, geht die irgendwie sowas wie...
Na gut, so. Kurze Abschweifung. Wo geht's weiter? Wer sind wir?
Wo geht's weiter? Da steht was von Grillen. Genau. Mein Garten, der ist auch da in der Nähe. Jetzt komme ich wieder. Ist wirklich nicht weit. Ist wirklich nicht weit von da. Wenn die Galaxy Football, nee, die heißen jetzt anders, ne? Universe. Wenn die Football spielen, dann höre ich die aus dem Garten. Weil das Stadion ist unmittelbar in der Nähe. Und heute habe ich gegrillt. Das war fantastisch. Du hast es wahrscheinlich in meiner WhatsApp-Story gesehen. Ich habe mir ein Entrecot geholt. Sagt man das so? Heißt es so? Ja. Entrecot? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich französisch, oder?
Joa.
Dings. Schulter, Rippen, irgendwas. Keine Ahnung.
Die berühmte Schulterrippe. Einen ordentlichen Satz Schulterrippchen.
Keine Ahnung, man, so eine Kuh, das ist irgendwie anders, da ist alles verschoben. Ich bin in Biometzger gegangen und habe gesagt, ich hätte gern hier Würstchen, für meine Freundin, weil die isst kein Steak, die möchte gerne Würstchen haben. Da habe ich Würstchen gekauft. 2 Stück. Und dann habe ich noch Würstchen für meine Tochter gekauft, weil die liebt so kleine Nürnberger Würstchen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, und für mich gibt es ein Steak, ich hätte gerne einen Rumpsteak oder sowas. Dann habe ich zu der Frau Biometzgerin gesagt, ich hätte gerne einen Rumpsteak, das ich gerne auf den Grill hauen würde. Da hat sie gesagt, ah, wollen Sie nicht lieber so ein Entrecôte nehmen? Das ist hier so schön marmoriert und das ist ein schönes Stück, was sie da hat und ob ich nicht das nehmen möchte. Und dann habe ich das so angeguckt und das Rumpsteak war so total, ja, das hatte so eine kleine Fett, so einen kleinen Fettrand oben, aber ansonsten war es eigentlich ein total mageres Stück. Und das andere hatte so eine sehr feine Marmorierung und da habe ich gedacht, na, das ist schon besser. Ja. Weil auf dem Grill diese Marmorierung, das macht das Fleisch saftiger, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Dann nehme ich das auch.
Das finde ich toll, wenn man in so einem, also das muss jetzt nicht der Biometzger sein, aber wenn du in ein Geschäft gehst, wo jemand sich auskennt, du möchtest was kaufen, bist dir aber eigentlich, also in Wahrheit nicht sicher, dass du jetzt in dem Fall das Rumpsteak haben möchtest, sondern du möchtest nur etwas, was deine Freude am Fleisch erfüllt sozusagen. Und dann ist da jemand und der kann dir was richtig Gutes empfehlen. Sowas finde ich toll.
Ich finde bei dem Laden immer schwierig, je nachdem, welche Bedienung da dran ist. Und bei der Frau, die ich jetzt diesmal hatte, ich will die jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, aber bei der habe ich immer das Gefühl, ein bisschen so behandelt zu werden wie, naja, du hast ja keine Ahnung, aber ich sag dir das jetzt mal. Was mich immer so ein bisschen ärgert, aber ich kann es nicht mal festmachen. Irgendwie ist die objektiv gesehen ist sie total freundlich, aber bei mir kommt es irgendwie so an, als ob die mich von oben herab behandelt. Und ich kann es nicht mal so richtig, ich kann es nicht so richtig festmachen, woran. Eigentlich macht die nichts, aber trotzdem, ich, vielleicht, weiß ich, wir können einfach nicht miteinander, glaube ich. Ist aber auch egal. Ich bin freundlich und nett gewesen. Sie war freundlich und nett und ich habe ihre Empfehlung angenommen und habe dieses Stück gekauft. Und ich finde das immer geil, wenn dann der Preis kommt beim Biometzger. Dass du dann immer, also ich, wie gesagt, also ich hatte 2 Rindsbratwürste und ich hatte 5 so halblange, also so
Nürnberger,
Nürnberger, so Schweinewürstchen, aber halt nicht ganz so klein wie eine Nürnberger, so ein kleines bisschen größer. Mhm. 5 Stück davon und dieses Stück Entrecôte, du hast, das ist jetzt für die Hörer blöd, aber du hast das Foto gesehen, wie das Ding aussah. Was würdest du sagen, was wurde da preislich aufgerufen? Bio, Metzger, alles Bio-Qualität?
18 oder so?
Ja, nice. 25. Ich finde das immer so. Yeah. Man kann das immer so schlecht einschätzen. Also ich weiß, ich gehe in den Biometzger, ich will das ja auch so. Hm? Ich esse relativ wenig Fleisch in letzter Zeit. Und wenn ich Fleisch esse, dann kaufe ich es in hoher Qualität. Hm? Und irgendwie, was ich zum Beispiel Salami oder so haben wir. Weiß nicht, alle 3 Wochen mal eine Packung oder so zu Hause und wenn die dann weg ist, dann gibt es wieder 3 Wochen keine, weil vermisst bei uns keiner und dann irgendwann habe ich mal wieder Lust drauf oder meine Tochter erwähnt das Wort Salami und dann gehe ich halt wieder irgendwie in den Laden und kaufe das.
Und Salami kaufe ich immer, wenn wir Pizza machen, weil ich Salami auf Pizza so schön finde.
Ich bin jetzt tatsächlich heute auch in einem anderen Feinkostladen gewesen und habe einen spanischen Patanegra-Schinken mitgenommen.
Oh.
Habe auch wieder nur 10 Scheiben gekauft. Und wenn die jetzt weg sind, dann, was wahrscheinlich irgendwie ein Frühstück dauern wird oder so, oder 2, dann ist es...
Ein Frühstück und dann 2 mal Naschen vorm Abendessen.
Ja, so ungefähr. Und dann ist wahrscheinlich wieder 2 Monate, dass ich sowas nicht im Haus habe. Ja, aber wenn ich es dann kaufe, dann haue ich es auch raus. Also dann ist mir auch egal. Was es kostet. Aber ich finde es dann immer lustig, du gehst dann hin, ja, 1 Steak, 6 Würstchen oder 8 Würstchen oder was es waren. Und dann 25 Euro so. Okay, ja, hier.
Und gut, aber dafür hast du halt gute Fleischqualität. Also das lohnt sich dann auch.
Wo holst denn du dein Fleisch? Wie machst denn du das?
Also wir haben einen Metzger hier im Nachbarort. Der schlachtet direkt vor Ort. Da gehe ich eigentlich ganz gerne hin. Die Sachen sind, glaube ich, nicht bio. Ich weiß aber nicht, warum jetzt das. Also, natürlich kann die Aufzucht oder keine Ahnung, der kriegt das irgendwie auch vom Bauern Ernst um die Ecke und der kümmert sich nicht um Bio-Siegel, weil der halt einfach das so macht, wie er es immer macht. Oder sonst irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Habe ich auch jetzt nicht groß nachgefragt, aber das ist eben schon lokal. Und wir waren jetzt neulich mal bei einem Biometzger, also ein Hof mit Metzgerei und allem drum und dran. Die machen eben ihr Fleisch, also züchten die Tiere auf dem Hof und schlachten die dann auch direkt vor Ort und machen dann auch das Fleisch. Da waren wir in Neuenhain, das ist so quasi von uns aus ein bisschen in Richtung Taunus rein. Und haben dort, ich glaube, da haben wir einfach nur Hühnerfleisch gekauft. Ja, stimmt, weil wir irgendwie ein Gericht machen wollten und wir uns den eigentlich nur den Metzger mal angucken wollten oder diesen Laden. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, 8 Quadratmeter Raum, der dann halt als Verkaufsraum, vielleicht lass es 20 sein, aber halt ein sehr kleiner Raum. Da kam dann jemand rein, der hat dann direkt Milch abgezapft und so weiter. Total super, sehr lokal, sehr klein. Und da haben wir dann bei denen, kann man auch so dieses, ich beteilige mich an einem Tier und kaufe, weiß ich nicht, so und so viel. Da haben wir gesagt, wir würden gern 10 Kilo kaufen, weil das war das Kleinste, weil wir es einfach mal ausprobieren wollten. Und dann sind wir jetzt neulich angerufen worden, ja, Ihre Kuh ist jetzt soweit. Oder das Fleisch
sozusagen. Ihre Kuh ist reif.
Ja, ist ja so. Das Fleisch sei jetzt, ob wir denn heute abkommen. Und wir waren halt im Urlaub so. Nee, können wir nicht. Wir sind im Urlaub. Wann sind Sie denn wieder da? Ja, am Montag. Nee, das ist zu spät. Dann kriegen Sie diesmal nichts. Wir rufen Sie beim nächsten Mal wieder an. Okay, danke schön.
Ja, aber das ist cool. Das ist irgendwie so. Da sind Prinzipien dahinter,
weißt genau.
du?
Genau. Wir wollen, dass unser Fleisch frisch ist und dass es eben. Natürlich werden wir jetzt nicht an einem Wochenende 10 Kilo Fleisch verputzen, obwohl ich manchmal Hunger habe, als dass ich das gerne möchte.
Wenn du mit diesem Bohrhammer am Start warst, dann geht das.
Boah, ja, das ist schon krass. Also viel Sport mache ich im Moment nicht, aber.
Der macht hungrig.
Ja, ist krass, gell? Und, ja, jetzt werden wir beim nächsten Mal, werden wir das, also da ist dann, weiß ich nicht, ist ein bisschen Gulasch dabei, da sind irgendwie wahrscheinlich auch 1, 2 Entrecot dabei, da ist ein bisschen, eine Beinscheibe ist dabei, da sind Knochen dabei zum Auskochen und so weiter und so weiter. Denke, dass wir da auch direkt ein paar Sachen wegkochen müssen, eben Knochen oder so Sachen muss man natürlich relativ zügig auskochen und der Rest wird halt irgendwie portioniert und dann werden wir das alles einfrieren und ja, dann nach und nach essen. Ich finde das echt schön, wenn man da eben weiß, dass es biologisch zumindest sinnvoll, wie man sich das im Moment als gut erachtet, gezüchtet und auch entsprechend geschlachtet, ohne große Quälerei. Wenn man dann sowas direkt hier lokal vor Ort kaufen kann, finde ich echt eine schöne Idee. Der Christoph hat das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob hier in der Sendung oder privat. Der kauft auch immer mit irgendwie Leuten zusammen eine Kuh und er darf sich dann sogar immer Teile wünschen. Er möchte dann immer die Nierenzapfen haben und der Metzger so, ah, na, Mist, ich habe es wieder vergessen. Ich habe es ins Gulasch reingeschnitten und Christoph erklärt dann immer, das ist der beste Teil, das ist das beste Teil vom Rind. Das möchtest du nicht ins Gulasch reinschneiden, das möchtest du so zubereiten. Und ja, gut, sind die Prioritäten halt entsprechend anders. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie der Metzger drauf ist, bei dem wir das eben entsprechend bestellt haben. Ich werde berichten, wenn es rauskommt. Hast du schon mal sowas gemacht? Es gibt ja auch online, kauf eine Kuh oder wie das alles heißt. Dass man da so einfach größere Mengen an Fleisch bekommt und jemand anders entscheidet, was es denn wirklich ist, was man da eigentlich kauft.
Nee, habe ich keinerlei Erfahrung da damit. Ich finde es auch immer spannend, wenn Leute so, also kauf eine Kuh oder generell so dieses Konzept von wir teilen uns mit mehreren Leuten oder generell ich kaufe einen Anteil an einem Tier. Und das wird dann komplett verwertet und ich krieg dann irgendwie, weiß nicht, ich kann das vorher sagen oder ich krieg irgendwie Anteile von allem Möglichen. Da fühle ich mich im ersten Moment überfordert, weil ich denke so, oh Gott, dann kriege ich da irgendwelche Innereien, von denen ich keine Ahnung habe, ob ich die A mag oder B, wie man die zubereitet oder was ich damit soll. Und also das scared mich so ein bisschen. Mhm. Aber vielleicht muss ich da einfach mal durch und das kommt man dann auf der anderen Seite
mehr
Wissen raus.
Bei diesen Online, das habe ich mir neulich mal intensiver durchgelesen, da kannst du eben sagen, ob du Innereien haben willst oder nicht. Oder du kaufst halt die Innereien direkt und sagst dir, ich will die haben. Was ich jetzt gesehen habe, ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt, die Innereien waren die ersten Sachen, die weg waren.
Ah, okay.
Da scheint irgendwie großes Interesse zu sein für die Leute, die gerne Innereien essen.
Ja, okay, das wäre ja, also ich meine, weil da hätte ich zum Beispiel so ein bisschen Angst, weil ich weiß, Christoph zum Beispiel isst ja total gerne irgendwie Nieren, Spieß und solche Dinge. Ja. Mich kannst du damit jagen. Ich
weil weiß, du schon probiert hast und es dir nicht schmeckt oder weil du einfach das Gefühl hast, so, ach nö, ach, mach mir ein Steak bitte.
Also bei Nierenspieß ist es der Geruch, der mich abschreckt.
Okay.
Und der mich da gar nicht rangehen lässt. Und bei Leber zum Beispiel weiß ich, dass ich es als Kind probiert habe, dass meine Oma das sehr oft gemacht hat, dass das bei uns in der Familie oft gegessen wurde und ich das einfach fürchterlich finde. Und bei dem Geruch von Leber, ich muss da nur in der Nähe sein, wenn das zubereitet wird, da rollt es mir alles hoch. Das kann ich nicht, das geht nicht.
Okay. Ich weiß, dass wir früher oft so Leberknödel gegessen haben. Ich weiß gar nicht, ob die nur so heißen oder ob die echt aus Leber sind. Mann, oh Mann, aber die fand ich immer saulecker.
Das kann ich dir gar nicht beantworten.
Also von daher habe ich also zu Leber jetzt eher positiv. Bei allen anderen Sachen muss ich sagen, ich traue mich gar nicht richtig ran. Vermutlich sind da richtig gute Sachen dabei. Also ich weiß, dass ich mal irgendwann, also auch so Ochsenschwanzsuppe und so Kram.
Oh, das esse ich ganz
gerne. Wo man im ersten Moment denkt so, oh nee, habe ich schon probiert, fand ich toll, fand ich richtig gut. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal Zunge gegessen habe, Rinderzunge, und das war auch richtig toll.
Ich habe mal Zunge versehentlich gekauft, weil ich dachte, dass es was anderes ist. Und hab's dann, das war ein richtiger Reinfall, das war gar nichts.
Ja, das ist doch auch sowas, was man so lange garen muss, oder?
Vermutlich. Ja, das, ich habe das in Frankreich gekauft, weil ich nicht verstanden habe, was da auf der Packung stand. Und habe das gegrillt wie ein Steak, das funktioniert überhaupt nicht, war sehr schrecklich, sehr, sehr schrecklich.
Nee, das musst du wahrscheinlich irgendwie 24 Stunden in irgendeinem,
ja, das, wenn du das kurz mal so 5 Minuten von jeder Seite auf den Grill legst, das möchtest du nicht.
Kannst du hier mit dem großen Bohrhammer reingehen, um da durchzukommen.
Ja, das arme Tier tut mir nach wie vor leid, dass ich so verschwendet habe, aber.
Ja.
Ja.
Gut, das ist halt blöd, wenn man die Sprache nicht spricht,
ja,
und die falschen Sachen kauft.
Das, ja, passiert mir auch nicht nochmal.
Ja. Hatte ich jetzt neulich mit, was heißt neulich, gerade am Wochenende mit meinem Vater das Thema, auch Frankreich. Es gab jetzt am Wochenende ein ganz tolles Roast Beef, was halt auch entsprechend noch rosa innen war. Und mein Vater empfohlen, hier, das musst du probieren, das ist so lecker. So, nee, das kann ich nicht essen. Ich habe irgendwie, der hat einen Monat in Frankreich gearbeitet während seines Studiums, das ist jetzt auch schon locker 25 Jahre her.
Mehr als das.
50. Da gab es irgendwie mittags immer nur rohes Steak. Also irgendwie von jeder Seite mal kurz so in die Pfanne berührt, so fertig. Ist. Und seitdem kann er Sachen, die rosa sind, nicht mehr essen.
Okay, krass.
Und ich muss sagen, das hat auch ganz lange auf mich abgefärbt. Also eine ganze Zeit fand ich so Sachen auch total schrecklich, bis ich dann irgendwann mal, ich glaube, ich war mit irgendeiner Freundin und der Familie unterwegs und der Opa oder so hat dann gesagt, so komm, wir beide essen jetzt hier so Steak und Medium Rare und so. Das ist total lecker. Und dann kannst du halt nicht sagen, so, oh nee, geh mir weg. Und dann habe ich es probiert und ich fand es halt so geil. Und ja, seitdem weiß ich, okay, probier einfach mehr. Oder ich wusste natürlich auch vorher schon, dass man einfach Sachen probieren muss und vieles schmeckt einem dann. Und ja.
Ja, stimmt schon. Also oftmals ist es halt, man braucht irgendwie die Exposure irgendwo her. Ich weiß auch nicht, wie ich damals auf Tartar gekommen bin oder sowas, aber
oh, so lecker.
Ein guter Steak-Tartar ist halt einfach was Feines. Ich meine, es ist halt rohes Rindfleisch, gell? So aschage rückwärts gewandt.
Wenn wir unser Fleisch kriegen, dass ich dann direkt aus irgendwas dann mir einen Tatar-Schreiner, wollte ich sagen, schneide.
Kann man das schneiden, aber auch so, muss verdammt fein schneiden, gell?
Also, ja. Ich war mal also, in Hamburg in einem Restaurant bei hier Fabio Hebel, den kennst du ja auch.
Ja.
Und irgendwie, da war ich alleine in Hamburg. Ich weiß gar nicht, warum ich alleine. Ach ja, war Forms Treffen oder so. War ich einen Tag früher da und dann bin ich zu ihm ins Restaurant gegangen und der hat eigentlich so mehrere Gänge und so weiter. Also mittlerweile, ich war nochmal da. Und da hat er aber, glaube ich, noch so quasi à la carte gekocht. Und da habe ich einen Steak Tartar gegessen bei ihm. Und das hat er halt so gemeint, so, ja, hast du ein bisschen Zeit? Ich schneide es dir frisch. Okay, klar. Und dann stand ich da an seinem Tresen und er schnippelt das. Und es war so gut.
Also normalerweise zieht man es durch den Fleischwolf durch, oder? Oder so, irgendwie.
Ja, klar. Sonst wird's oder je nachdem, wie die Qualität ist. Entweder wolfst du das oder du schneidest es halt.
Okay. Also mein letzter Steak Tartar war Café Paris hier in Frankfurt. Gibt es ja mittlerweile auch eins.
Echt?
Ja.
Haben die was miteinander zu tun?
Offiziell ist die Frankfurter Version nach dem Vorbild der Hamburger Version. Ob die wirklich businesstechnisch was miteinander zu tun haben oder ob das nur ein Inspired By oder so ist, das weiß ich nicht.
Ja gut, aber wenn der Rainer damit was zu tun hätte, dann hätte der Meier das bestimmt erzählt.
Also in dem Zeitungsartikel, den ich über das Frankfurter Ding gelesen habe, stand das Hamburger Ding tatsächlich explizit drin als Vorbild. Aber ob das darüber hinausgeht, bin ich nicht informiert. Okay. Ich bin trotzdem hingegangen und ich habe das Steak Tartar bestellt und gegessen und es war sehr, sehr lecker. Und
war so gut wie in Hamburg?
Ja, das ist ja schwer zu vergleichen, wenn da 2 Jahre dazwischen liegen, aber ich fühlte mich gut bedient und gut ernährt.
Sehr gut. Für mich ist ja Tartar so ein Trigger, wenn ich das irgendwo auf einer Karte sehe. Ich war geschäftlich mal in Gent und ich glaube es war in Gent. Und dann, weiß nicht, ich hatte Schulungen gehabt, aber eben nicht mit vielen Leuten Kontakt. Und dann bist du halt abends alleine in der Stadt, gehst halt umher und guckst, dass du irgendein Restaurant findest, wo du jetzt essen gehst. Natürlich lässt du dir von den Kollegen oder von denen, die du da kennst, was empfehlen. Aber natürlich ist es auch mal ein Abend, wo du einfach nur so rumläufst und dann guckst du auf eine Karte, dann gucke ich noch auf eine Karte und auf irgendeiner Karte stand halt Tartar drauf. So zack, alles gleich, geh rein, ich esse hier ein Tartar. Das ist für mich echt.
Ja, Tartar ist bei mir so eine Vertrauenssache auch. Bei Tartar ist rohes Rindfleisch, also wirklich komplett rohes Fleisch. Da ist nichts gegrillt, nichts gebraten, nichts irgendwas, ist rohes Fleisch.
Rohes Fleisch, rohe Eier.
Richtig. Und so, das muss, wenn das nicht frisch ist, dann keine Ahnung. Also ja, okay, der Mensch ist ein Omnivor oder wie heißt das, also ein Allesfresser. Und theoretisch müssten unsere Mägen das wegstecken, auch irgendwie so ein halb anvergammeltes zu essen. Sollten wir theoretisch abkönnen, haben wir wahrscheinlich vor 500 Jahren oder vor 5000 Jahren auch gekonnt. Aber heutzutage sind wir doch alle verweichlicht und irgendwie, wenn das nicht richtig frisch ist, dann siehst du dich doch direkt auf der Intensivstation.
Du, ich nicht.
Ja, okay, aber ich und insofern
gut, das, ja, für dich ist das, ja,
Steak Tartar ist bei mir Vertrauenssache so und ich muss irgendwie wissen, dass ich das da machen kann, guten Gewissens. Und deshalb, wenn es nur auf der Karte steht, das reicht mir nicht. Ich muss dann entweder irgendwie wissen, dass der Laden cool ist oder, also im Sinne von, dass die alles richtig machen und dass es frisch ist. Oder aber ich muss zum Beispiel wissen, dass das wie beim Café Paris, dass es relativ weit oben auf der Karte steht, dass sie sehr, sehr stolz auf dieses Tartar sind und dass es so. Du schlägst die Karte auf und das ist gleich so das Erste, was sie dir anpreisen, sodass ich davon ausgehen kann, davon gehen einfach ein paar Dutzend pro Stunde über den Tisch und insofern, das hat keine Zeit, schlecht zu werden da hinten, ja, weil es einfach dauernd serviert wird der Durchlauf sorgt schon dafür, dass es immer frisch nachgekauft werden muss. Keine Ahnung, vielleicht ist das irrational, aber so ist das bei mir verdrahtet und bei Steak Tartar ist Vertrauenssache.
Ja. Ja, also hast schon recht. Trotzdem, für mich ist Trigger. Alles klar. Steak da, alles klar. Nehme ich. Lecker. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Ach so, wir waren ja bei dem, wir kaufen alle zusammen irgendwie.
Es gibt ja auch so Online-Versand für so Grillfleisch, so, wo du, was weiß ich, so Dry-Aged-Beef und so Zeugs kaufen kannst.
Ja.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nicht für mich, ich habe es schon mal verschenkt und das ist recht gut angekommen.
Also, du hast einen Gutschein verschenkt für sowas, oder?
Nein. Ich habe das Fleisch bestellt.
Ach so, du hast es bestellt und dahin liefern lassen?
Genau.
Und derjenige hat dann irgendwie so die Post aufgemacht und dann, oh, was
nee,
ist das?
Nee, ich habe es zu mir liefern lassen, beziehungsweise zu meinen Eltern, weil ich wusste, dass die zu Hause sind. Da ist es direkt im Froster gelandet, dann bin ich da hingefahren mit meinem Eiseimer, habe es abgeholt, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Und hab's dann quasi da weitergeschenkt. Und
aber Thema Kühlkette unterbrochen, wie ist denn das? Wie wird denn das geliefert? Also wie? Ah, okay.
Weil das ist nämlich genau das. Beutel, glaube ich, also diese so Kühlakkus in Eimerverwendung, meine ich. Aber es ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, glaube ich, dass ich das bestellt habe. Und dann Trockeneis drumherum.
Weil das geht ja wieder in dieselbe Richtung, was ich gerade eben über das Tartar gesagt habe.
Ja, klar.
Wenn ich so ein Steak dann, wenn ich so ein Steak dann brate und lasse es in der Mitte medium rare, dann esse ich das ja im Grunde auch zum Teil roh, wenn ich so will. Und, ja, und insofern muss es genauso gut sein, wie jetzt der Ausgangsstoff für Steak, für den Tartar. Ja, manchmal, man kauft dann so was im Bio-Supermarkt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Denz gehe und gucke da in die Kühltheke, dann gibt es da so eingeschweißte Steaks und die behaupten auf ihren Labeln, dass sie total bio und total cool und ich weiß nicht und hier das zu Tode gestreichelte Rind und alles ist total mega und dann guckst du ins Kleingedruckte und da steht dann nur vollständig durchgegart verzehren. Und dann denke ich mir so, ja, ist das jetzt nur ein Text, der da draufsteht, weil irgendein Anwalt gesagt hat, ihr müsst das da draufdrucken? Oder gibt es irgendeinen wirklichen Grund, warum ich da, also nur vollständig durchgegart verzehren auf einem Stück Rindfleisch, bedeutet ja quasi, ich darf das nicht medium grillen und damit ist es quasi wertlos. Also was soll ich damit?
Ja,
das kaufe ich nicht. Und ja, was will mir diese Aufschrift da drauf sagen? Warum steht das da? Also, ja, genau, aber das kann es ja nicht sein. Ich kaufe
ja, das finde ich auch immer seltsam.
Das könnte mir mal irgendjemand erklären bei Gelegenheit, was der Blödsinn soll. Gibt es da einen Grund für oder ist es wirklich nur so Ass-Covering? Ja? Irgendwie der Rechtsabteilung von dieser Firma hat gesagt, das müssen wir da draufschreiben, weil sonst verklagt uns irgendwer, wenn irgendwas passiert. Hm. Das würde ich gerne mal verstehen. Was ist da der Hintergrund? Ist das nicht frisch? Ist da irgendwas nicht cool mit? Wie kann es sein, dass aus der Kühltheke im Supermarkt ein eingeschweißtes Stück Rindfleisch diesen Aufdruck trägt und ich gleichzeitig im Versandhandel ein Steak kaufen kann, was ich danach medium grille und oder Tartar draus mache. Also das ist so ein Disconnect in meinem Kopf, den kriege ich nicht zusammen.
Ja, das ist durchaus, da hast du recht.
Tja, also das war jetzt die Abteilung hier für Nicht-Vegetarier.
Ja.
Alle vegetarischen und veganen Hörer haben hoffentlich die Kapitelmarke gefunden, mit der sie zum nächsten Abteilung finden.
Ja, gut. Ist so, dafür haben wir Kapitelmarken.
Ja, hoffentlich haben sie es rechtzeitig gemerkt, worauf das rausläuft, als wir dieses Thema angefangen haben, um dann zu skippen.
Die Kapitelmarke heißt gutes Fleisch. Also.
Okay, gut. Sollte. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das niemanden zu hart erwischt hat. Ja, was haben wir noch?
Schaust du Fußball-WM?
Du willst jetzt nochmal zurück zu Bewegtbild? Du gehst ja ab. Ja, tue ich. Natürlich schaue ich Fußball-WM. Wenn Fußball-WM ist, wird Fußball-WM geguckt, ist ja klar.
Okay. Schaust du auch Fußball-EM U21?
Nee. Die sind mir zu jung.
Kommt nämlich hier irgendwie parallel und ja.
Nee, aktuell ist Frauen-Fußball-WM. Und wir Nicht-Chovis müssen das natürlich gucken. Nein. Also, ich
finde es tatsächlich schön, wenn man abends Fußball gucken kann.
Ich war sogar schon mal selber bei einem Frauenfußball-WM-Spiel.
Fußball-WM-Spiel?
Ja, im Stadion.
Wow.
Schweden gegen, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Deutschland, glaube ich, tatsächlich.
Ja. Siehst du mal.
Nee, stimmt nicht. Schweden gegen Japan war es. Jetzt weiß ich es wieder. Schweden hat gewonnen. Ja. Die Deutschen sind gut, oder? Also ich meine, es war ja irgendwie zu erwarten, sind ja immer irgendwie vorne mit dabei.
Also richtig stark. Also das erste 1-0 gegen China war ja so, geht so.
Ja.
Da sind sie auch übel zusammengetreten worden.
Das war bitter. Also auch die Schiri-Frau hat irgendwie erst so in Mitte der zweiten Hälfte mal irgendwie gedacht, dass sie da jetzt mal eingreifen muss. Also ich hätte schon viel früher irgendwie mir gewünscht, dass da durchgegriffen wird. Ja. Wenn die Chinesinnen einfach nur noch alles kaputt treten wollen, dann muss es gelb und rote Karten hageln. Da müssen die ihre Quittung für kriegen. Also das kann nicht sein.
Das ist auch irgendwie das Einzige, was mich ein bisschen stört bei den Sachen, die ich bisher gesehen habe. Die Leistungen der Schiedsrichterinnen sind im Vergleich zu den Leistungen der Spielerinnen eher schwach. Also wir haben das ja auch bei der Männer-WM, dass da manchmal Schiedsrichter mit auflaufen, wo du denkst, so, Alter, wo hast du das denn gelernt? Aber auch hier jetzt habe ich gestern ein Spiel gesehen, wo die Schiedsrichterin sehr, ja, sehr unsicher war, sehr zögerlich und keine klare Linie hatte, dann gibt es immer eine Karte, dann gibt es immer wieder keine, für was das gleiche Foul. Nachtreten pfeift sie nicht mal und so, also
ärgerlich, ja.
Schickt jemanden, der sich behandeln lässt, nicht vom Platz, und eine, die etwas länger am Boden lag, bei der gleichen Szene, schickt sie vom Platz mit, nee, du bist ja behandelt worden oder du hast das Spiel verzögert. Da musst du raus. Also das ist ja so, wenn du behandelt wirst, beziehungsweise irgendwie, wenn deinetwegen das Spiel unterbrochen oder verzögert wird, dann gehst du an den Rand und dann winkst du und dann winkst du dich wieder rein und dann darfst du wieder mitspielen. Und da waren halt zwei Spielerinnen von betroffen und die eine schickt sie raus und die deutlich länger behandelt wurde, die auch gefoult worden ist, die durfte halt drin bleiben.
Ja, okay, das geht nicht, ja.
Da wünsche ich mir dann eine Sonderfolge von Colinas Erben, wo sie mir das erklären, was da wieder passiert ist. Hörst du den eigentlich, Podcast, Colinas Erben?
Nee, ich bin sonst nicht so der Fußballverfolger, dass das jetzt sinnvoll wäre, sowas zu abonnieren.
Ich bin ja auch kein großer Fußballfan, aber die beiden Jungs, die erklären halt Schiedsrichterei. Und auf so eine unterhaltsame, richtig gute Art und Weise, ich finde das total geil. Also
ich habe die Colinas Erben-Jungs mal damals auf einem der ersten Potlauf-Workshops, zweiten oder dritten, mal kennengelernt, aber auch nur ganz kurz, so okay. Tür und Angel am Buffet oder so. Also ich glaube nicht, dass sie sich an mich erinnern würden.
Mhm.
Aber eben, ja, Fußball-Podcast ist jetzt nicht so mein.
Also es ist auch der einzige Fußball-Podcast, den ich höre. Weiß nicht, die haben jetzt die 100. Sendung gemacht und da haben sie halt Grüße eingeschickt bekommen von einigen Bundesliga-Schiedsrichtern, wo du anhand der Art, wie sie da was Grüße loswerden und was zur Sendung sagen, ganz klar ist, dass die hören, dass sie das richtig gut finden, dass da jemand ist in der Podcast-Welt, der Schiedsrichterei erklärt. Das finde ich total geil. Also richtig gut, wer noch Platz in seinem Podcatcher hat und irgendwie ein bisschen was für Fußball beziehungsweise eben insbesondere die Regeln und Schiedsrichterei übrig hat, kann ich Colinas Erben empfehlen. Die machen nur alle paar Monate mal eine Sendung. Das ist nicht so, dass es einem den Podcatcher direkt vollkackt mit unfassbar vielen Sendungen. Also, weiß nicht, zur Fußball-WM oder so, zur Männer-WM war das jedenfalls so, da kam dann öfter mal eine Sendung, weil ja auch wirklich viele Spiele waren mit wirklich vielen Entscheidungen. Aber sonst ist es echt so, dass irgendwie halt zwei Monate eine Sendung kommt.
Das wiederum macht es ja eher sympathisch, also das steigert jetzt die Wahrscheinlichkeit ein bisschen, dass ich mal reinhöre.
Ja, also ich bin sehr angetan von den Herren.
Diese, bei der Frauen-WM jetzt kam ein Werbespot von Nike, wo ich mal wirklich dachte, das ist ein geiler Werbespot. Ich habe den sogar getwittert, den Link dazu, was ich ja, also ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt keine Werbung im Fernsehen mehr geschaut habe.
Ich habe einen Tweet gesehen, habe den Clip geschaut und habe ihn danach mit meiner Frau nochmal komplett geschaut.
Ich ihn so gut. Ja, ich habe den live im Fernsehen gesehen und dachte mir so, wofür ist das Werbung? Man guckt diesen Clip und es geht halt so um ein kleines Mädchen, das so als, heißt nicht Ball, vielleicht ist es Balljunge, aber in dem Fall ist es ein Ballmädchen. Die geht halt mit diesen Spielerinnen.
Ein Ballmädchen.
Bitte?
Ein Einlaufmädchen, kein Ballmädchen.
Ein Einlaufmädchen, okay, so heißen die. Läuft halt raus mit den Spielerinnen und steht dann da bei der Hymne und so. Und dann im Laufe des Spots ist es dann so, dass sie quasi mit dem Einlaufen bei der Hymne nicht ihren Job getan hat, sondern dass sie jetzt bei der Spielerin.
Not done yet.
Genau, you're not done yet. Und dann bleibt sie bei der an der Hand quasi und rennt halt auf dem Platz mit rum und muss mitspielen. Und am Anfang ist es so ein Spiel, in dem sie irgendwie an der Hand von dieser Spielerin mitläuft und dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, gefoult wird oder den Ball bekommt oder sonst irgendwas. Und dann fängt das Ding an, so wilde Schnitte und sie erlebt dann tausend Dinge und irgendwann ist sie Trainerin und steht an der Seitenlinie und pöbelt irgendwie Leute an und ist sie Trainerin bei dem Männerfußball und dann ist sie wieder auf dem Platz und
bei,
es geht alles.
Bei Barcelona eben, nicht
bei
nur
Barcelona, genau.
Bei Männerfußball, sondern
bei dem Männerfußball, genau. Ja, und also es ist ein wildes Abenteuer und ganz am Schluss kommt dann halt raus, dass das Werbung jetzt für Nike ist, so just do it ist dann so der Slogan am Ende, aber das trägt sich nicht auf, wenn man ihn zum zweiten Mal sieht, dann merkt man, okay, da ist die eine oder andere Großaufnahme auf Schuhe drin, aber beim ersten Mal gucken ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, weil ich meine, Schuhe gehören halt dazu, wenn man Bälle treten muss und insofern... Ja, insofern habe ich das gar nicht so vollgenommen, dass es jetzt zufällig alles Nike-Schuhe waren. Ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Gucken. Der geht 3 Minuten, der Spot. Und den haben die in der Halbzeitpause von dem Herrenfußballspiel, Deutschland, was war es, Weißrussland oder so, was da neulich 8-0. War. Diese,
ja.
Bitte?
8-0 war das Spiel, ja.
Nee, wie, 3-0 oder so? 2-0?
Keine Ahnung, ich habe da, also das 8-0 war gegen Weißrussland, das weiß ich. Da habe ich nicht parallel, also ich habe das amerikanische Spiel geguckt von den Frauen, wo es 13-0 ausging. Zusammen mit unserem ehemaligen Podcast-Kollegen Sascha Pixli, falls du dich noch an den erinnerst.
Oh ja, den habe ich auf Instagram.
Ja, mit dem habe ich da gleichzeitig geschrieben, während die da Tore geschossen haben. Er ist auch gerade auf der Arbeit. Sein Chef sei auch großer Fußballfan. Deswegen kann er das jetzt auf dem iPad gucken. Okay, cool.
Sehr schön. Dann habe ich entweder ein anderes Spiel geguckt oder du verwechselst irgendwas oder ich verwechsel was.
Davor war noch eins. Es waren 2 Quali-Spiele hintereinander.
Okay. Nee, Deutschland-Weißrussland ist 2-0 ausgegangen. Da hast du dich jetzt geirrt. Ich habe es gerade nachgegoogelt.
Oh, okay.
Und in der Halbzeitpause von diesem Spiel haben sie diese Werbung gezeigt, was ich gut fand, weil ich meine, klar, wenn sie die jetzt in der Halbzeitpause von Damenfußball gezeigt hättest, dann hätte man irgendwie jetzt wieder argumentieren können, ja, meine Güte, okay, ist halt extra dafür gemacht und das Publikum, was dann Frauenfußball guckt, das ist dann auch das richtige Zielpublikum für so eine Werbung. Aber nee, sie haben einen 3-Minuten-Slot in der Halbzeitpause von einem Männerfußball-Qualifikationsspiel, also jetzt, wo es nicht nur ein Freundschaftsspiel oder so, gebucht für diesen Werbespot. Und das fand ich irgendwie cool. Dass man, es kostet ja sicherlich ein bisschen was, so ein Werbespot, vor allem für eine 3-Minuten-Werbung. Die meisten gehen irgendwie 18 Sekunden oder so. Und die senden da so ein fettes Teil. Ich gucke nicht oft Werbung und ich finde nicht oft Werbung toll, aber die hat mich echt geflasht.
Ja. Gegen Estland war das 8-0, habe ich jetzt gesehen.
Okay. Das habe ich nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht, weil ich ja amerikanischen Frauenfußball gucken musste.
Sehr gut.
Ja. Ja, ich glaube, wenn unsere Damen gegen die spielen müssen, das wird schwer. Die Die waren schon sehr stark.
Also. USA habe ich noch nicht gesehen, Frankreich habe ich gesehen. Und ich meine, die sind ja heim, die haben ja Heimvorteil.
Ja.
Und die gingen auch schon ganz gut ab. Also speziell hier die ganze Sturmabteilung.
Da sind gute Leute dabei.
Ja. Das war schon ganz schön anzuschauen. Ja. Könnte jetzt spannend werden.
Ja.
Warten wir es mal ab, wohin sie noch kommen.
Ja. Gut, wir werden es schauen.
Genau. Ja, dann neigt sich diese Sendung jetzt auch dem Ende zu. Wenn du jetzt nicht noch ein Thema hast, was
ich
du...
Kein Thema mehr, nee.
Kann nicht mehr. Ich nehme auch nicht. Ich habe gerade Nachrichten aus der Küche bekommen, da wurden Johannisbeeren, die wir heute geerntet haben, durch den Slowjuicer gezogen. Ich habe keine Ahnung, was meine Freundin vorhat. Es sah nach einem... Also so viel rote Suppe, dass man denken könnte, da wäre jemand geschlachtet worden in der Küche.
Ah, vielleicht kriegst du doch noch ein weiteres Entrecot.
Das war jetzt, glaube ich, nur Johannisbeersaft. Ich werde mir das Spektakel jetzt angucken gehen, was daraus wird. Weiß ich noch nicht. Und die Hörer und Hörerinnen, die jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie fertig sind mit dem Frühstück oder so, können ja mal auf sneakpot.de gehen, in die Sendung 584, wenn ich mich nicht täusche, ja. Und dort einen Kommentar da lassen. Wo kauft ihr euer Fleisch? Und wie steht es bei der Frauenfußball-WM? Wie macht man eine Mauer weg oder was euch sonst noch so einfällt zu den Dingen, die wir geredet haben?
Habt ihr im Privaten schon mal eine Mauer gesprengt?
Genau. Wo kriegt man den Sprengstoff her? Wie macht man das, dass die Feuerwehr nicht, dass die Polizei nicht anrückt? Was macht man mit diesen riesigen Bohrgeräten und überhaupt, ja? Folge 584 www.sneakpot.de, Kommentarfunktion, ganz nach unten scrollen und in den großen Kasten schreiben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.